Gnade sei mit euch.
Des Herrn. Wer von euch erinnert sich noch an den Film Die Matrix? Kennt ihr noch? Ja? 1999 ist er rausgekommen, Keanu Reeves in der Hauptrolle, einer seiner ganz großen Filme. Ein Film, der damals wirklich wahnsinnig Erfolg hatte, weil er, glaube ich, etwas geschafft hat. Und zwar eine Wahrnehmung, die wir oft auch im Leben haben, tatsächlich abzubilden und gleichzeitig zu verbinden mit einer unglaublichen Botschaft. Und wo bedient man sich, wenn man unglaubliche Botschaften verkünden will? In der Bibel. Und das hat tatsächlich, haben die damals auch gemacht. Der Film ist voll von biblischen Anspielungen, biblischen Motiven. Für diejenigen von euch, die den Film nicht kennen, ich nehme euch mal ganz kurz rein in die Story. Sie ist auch nicht so unglaublich kompliziert, ja, wie das große Geschichten häufig nicht sind. Die Geschichte fängt damit an, dass das erzählt wird, dass es einen großen Krieg gab, nicht zwischen Nationen, sondern zwischen Menschen und Maschinen. Maschinen, die sie gebaut haben, die das Leben erleichtern sollten, die ihnen geholfen haben, die aber immer intelligenter wurden und die irgendwann tatsächlich um ihre Freiheit gekämpft haben. Sie haben die Menschheit in einem großen Krieg besiegt. Dabei wurde der Himmel verdunkelt und die Maschinen waren von der Sonnenenergie abgeschnitten, das, was sie brauchten. Dann hatten sie eine Idee, warum sollen wir denn die Menschen alle umbringen, haben sich gedacht. Die produzieren doch so viel Körperwärme und Energie. Und das haben sie genutzt. Die ganze Geschichte baut darauf auf, dass die Menschen quasi als lebendige Batterien benutzt wurden, in so Behälter gesteckt wurden. Und damit sie nicht immer fliehen und frei sein wollen, hat man ihnen so einen Zugang implantiert. Und sie wurden an Computer angeschlossen. Und was ihnen vorgegaukelt wurde, war die Matrix, eine Scheinwelt, eine Trugwelt, in der sie gelebt haben, in der alles ganz normal schien und sie deswegen irgendwie ganz normal gelebt haben und auch nicht rebelliert haben, weil sie ja in dieser Trugwelt gelebt haben und es war ja scheinbar alles gut. Die Wahrheit war, dass sie in kleinen Kapseln waren, wo die Maschinen ihre Energie ausgebeutet haben. Es gibt, und dann gab es aber immer wieder Einzelne, die aufgewacht sind, deren Geist rebelliert hat gegen diese Trugwelt, weil sie gespürt haben, irgendwas ist nicht, wie es sein sollte. Und die dann aufgewacht sind und sich dann nach und nach zusammengeschlossen haben zu einer Rebellion, wie das häufig so ist. Und dann haben sie sich wieder eingeklinkt in diese Matrix, sie hatten ja noch die Zugänge, und haben versucht, andere zu befreien und gegen diese Trugwelt, gegen diese Unterdrückung der Maschinen sich aufzulehnen und zu befreien. Und natürlich muss es darauf hinauskommen, dass auch Keanu Reeves eine große Rolle bekommt. Er ist der große Befreier, der alles neu macht, der kommt, der die Maschinen besiegt, der alle Menschen frei macht von dieser Matrix, von dieser Trugwelt. Neo hieß er auch gleich, also der macht alles neu, das steckt schon im Namen drin. Und er wird letzten Endes der Erlöser sein. Es gibt eine spannende Szene, da gibt es einen von den Rebellen, von den Menschen, der unterhält sich mit einer Maschine in der Matrix, Cypher heißt er, und er sagt in diesem Gespräch einen bedeutenden Satz, er sagt, Unwissenheit ist ein Segen. Nichts zu wissen von der Welt, wie sie wirklich ist, ist vielleicht besser und auf jeden Fall leichter, als zu wissen, wie die Welt wirklich ist. Und er isst gerade ein Steak und er nimmt das und steckt sich das in den Mund und sagt, ich weiß, die Matrix gaukelt mir gerade vor, dass das saftig und lecker ist und eigentlich esse ich hier gar nichts. Aber diese Trugwelt ist manchmal viel schöner. Und ich glaube, dieser Film war so unglaublich erfolgreich, weil wir vielleicht alle manchmal das Gefühl haben, vielleicht kennst du es auch, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Dass irgendwas nicht stimmt. Dass irgendwann es nicht so ist, wie es sein soll. Manchmal, vielleicht kennst du das, dass du manchmal Träume hast, dass du träumst und in dem Traum ist der Traum so realistisch, dass du das gar nicht merkst, dass du träumst. Es kommt dir so realistisch vor, als wenn du irgendetwas erlebst. Und dann plötzlich passiert etwas, dass du merkst, hier stimmt was nicht. Vielleicht ist das eine Person, die in einem Kontext auftaucht, in dem sie nichts zu suchen hat. Oder ein Ort, der auf einmal an einem anderen Ort ist, wo er nicht hingehört, wo sich Realitäten überschneiden und du merkst, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist fremd hier in diesem Traum. So. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Dass du manchmal das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht. So ein Gefühl der Fremdheit in dieser Welt. Dass die Welt nicht so ist, wie sie sein soll. Vielleicht in dem Moment, wo Pandemien einfach nicht aufhören wollen. So. Aber vielleicht auch in Situationen, wo, wenn du an den Hunger in der Welt denkst, an Ungerechtigkeit, Gewalt und Katastrophen, aber auch im eigenen Leben vielleicht an Krankheit. Ich kenne Menschen, die chronische Krankheiten haben und die so sehr darunter leiden, dass sie morgens mit Schmerzen aufstehen, den ganzen Tag mit Schmerzen leben und abends damit ins Bett gehen. Und es hört einfach nicht auf. Vielleicht der Tod eines geliebten Menschen, wo du dich fragst, soll das wirklich so sein? Aber vielleicht sogar in deinem Leben, in dir, dass du manchmal merkst, so soll es nicht sein. Da ist was fremd, da bin ich mir selber fremd. Kleine ehrliche Erfahrung aus der letzten Woche. Das ist gerade eine Woche her, da habe ich mit meinem Sohn, hatte ich die gute Idee, mir die Mathe zu lernen. Manche Eltern schmunzeln und wissen, was kommt. Keine gute Idee, meinst du? Hat er auch so gesehen. Er hat eine Mathearbeit, er musste Mathe lernen. Ja? Also es ist nicht so, dass er das nie musste. Und ich habe es wirklich gut gemeint. Ich habe mit ihm mich hingesetzt, wollte Mathe lernen, ich wollte ihm helfen. Und irgendwie kam es dazu, dass er das irgendwie nicht wollte. Oder nicht konnte in dem Moment. Er hat es nicht begriffen und ich habe nicht begriffen, wie man es nicht begreifen kann. Und eins kam zum anderen und irgendwie lief alles darauf hinaus, dass ich mich plötzlich in einer Situation gesehen habe, dass ich mir fremd wurde. Ich habe ihm nicht mehr geholfen. Ich habe ihn klein gemacht. Ich habe ihm davon erzählt, was er nicht kann, anstatt ihn aufzubauen. Ich habe ihn verunsichert mit meinen Worten und ich war mir selbst fremd. Und warum? Ich weiß es nicht. Es gab keinen Auslöser. Er ist es sicherlich nicht. Die richtige Entscheidung wäre gewesen, eine Pause zu machen und zu sagen, lass uns später nochmal dran gehen. Aber es war ja so viel Zeitdruck und so viel stand noch an. Wäre trotzdem die richtige Entscheidung gewesen. Ja. Und da habe ich dann nochmal neu daran denken müssen, was Paulus sagt über unser Leben. Römer 7, Vers 17. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Kennt ihr das? Ja? Herzlich willkommen in der Matrix. So ist es doch. Warum erzähle ich das heute? Heute, an diesem Sonntag und in den letzten Wochen, vielleicht erinnert ihr euch, ging es immer wieder in den Predigttexten, waren die Situation der Predigttexte immer wieder das Exil. Ja? Es waren immer wieder Prophetenworte, die entweder aus dem Exil oder in das Exil hineingesprochen wurden. Aber es ging immer um dieses Exil in Babylonien, dass die Babylonier gekommen sind, Israel erobert haben, Jerusalem bis auf die Grundmauern zerstört haben, dann die Hälfte der Gesellschaft weggeführt hat nach Babylon und sie da in der Gefangenschaft, in der Fremde gelebt haben. Immer wieder. Und ich habe mir gedacht, heute am ersten Advent, lass uns doch mal gucken, was hat denn das Exil mit uns zu tun? Und mit dem ersten Advent, den wir heute feiern. Das Exilsthema ist ein wahnsinnig großes Thema in der Bibel. Es ist so groß, dass wir es fast überall finden. Und das hat einen Grund. Es ist nämlich eine der einschneidenden Grunderfahrungen Israels, des Volkes Gottes gewesen, dieses Exil, dass sie gemerkt haben, wir sind Vertriebene. Wir sind Heimatlose. Egal, wo wir hinkommen. Wir leben nicht in unserer Heimat. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das verdeutlichen? Und ich habe mir gedacht, ich stellt euch mal vor, wir als Gemeinde kriegen einen Brief. Ja? Hiermit steht hier drauf, an die Gemeinde in Meinersen, Alte Straße 15, 38, 5, 36 Meinersen, das seid ihr. Also, ein Brief an uns, an unsere Gemeinde. Und jetzt stellt euch vor, der Pastor holt den sonntags auf der Kanzel raus und liest euch den vor. Ja? Und dann steht da, dann beginnt dieser Brief mit folgenden Worten. Liebe Geschwister in Meinersen, Brüder und Schwestern, Heimatlose und Vertriebene, die ihr verstreut und entwurzelt fern von der Heimat lebt. Ich grüße euch von ganzem Herzen aus Babylon und mit euch sehne ich mich danach, endlich wieder nach Hause zu kommen. Und euch in der Heimat wiederzusehen, wenn wir endlich alle, ihr und ich, heimkehren. Wird euch das irritieren? Ist das irritierend? Wenn wir so einen Brief kriegen, vertriebene Brüder und Schwestern, vertriebene Heimatlose? Wer hat den geschrieben? Ich habe gesagt, stellt euch vor. Ne? Den haben wir nicht wirklich bekommen, den habe ich geschrieben. Aber ich habe eine Inspiration gekriegt, und zwar von niemand anderes als Petrus, dem Apostel Petrus. Der hat nämlich zwei Briefe geschrieben, 1. und 2. Petrus, kann man sich leicht merken, die Anzahl. Zwei Briefe hat er geschrieben, und der erste Petrusbrief, da macht er genau das. Ja? Im ersten Brief, Petrusbrief, Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 5, da schreibt er genau so seinen Brief. Er schreibt an eine Gruppe von Gemeinden in Europa, Kleinasien, ja, eine Gruppe von Gemeinden. Er schreibt zum Beispiel, ein paar benennt er, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, das sind so Regionen, ja, und an die Gemeinden in diesen Regionen schreibt er seinen Brief. Und er beginnt damit, dass er sie nennt Fremdlinge und Zerstreute. Später in Kapitel 2 sagt er sogar, ihr seid Nichtbürger und Fremdlinge. Nichtbürger sind Menschen ohne Bürgerrecht. Ja? Und am Ende, dann schreibt er ihnen kurz danach, dass sie in dieser Welt nicht so leben sollen wie die Menschen, wie die Völker, die Nationen, unter denen sie leben, sondern so, wie es Christus entspricht. Und am Ende schließt er dann damit, dass er sie grüßt mit Markus, meinem Sohn, aus Babylon. So, uns häufig irritiert uns das nicht so sehr, wie das sollte, weil wir denken, naja klar, dann ist Petrus gerade in Babylon und schreibt an verstreute, heimatlose Geschwister. Das ist nicht der Fall. Es gibt tatsächlich Ausleger und Theologen, die sagen, na, Babylon, das ist wahrscheinlich eine Floskel, das ist ein Geheimcode, ja, für Rom. Er nimmt einfach von einem vergangenen, gefallenen Weltreich, den Babyloniern, die Hauptstadt, und überträgt sie auf die jetzt existierende Weltreich der Römer und dieser Hauptstadt. Ganz ehrlich, das soll ein Code sein? Also das ist, also leichter kann man es dem römischen Geheimdienst nicht machen, einzufinden. Also das war, wenn, ist das ein wirklich schlechter Code. Aber es passt auch nicht inhaltlich zu dem, was er sagt, sondern seine Botschaft ist immer wieder dieselbe. Ihr seid Fremdlinge und Heimatlose, aber das waren sie nicht. Sie haben in ihren Häusern gelebt, in ihren Wohnungen, unter ihren Nachbarn und Freunden und Familien. Denn diese Briefe sind geschrieben an Heidenchristen, an Menschen, die in der zweiten Missionsreise von Paulus, als sie durch Europa gereist sind, zum Glauben gekommen sind. Er hat da Gemeinden gegründet unter Menschen, die dort gelebt haben. Unter Menschen, die nicht in die Fremde verstreut waren, sondern zu Hause waren. Und wenn er ihnen sagt, lebt nicht wie die Nationen, unter denen ihr lebt, haben sie sich wahrscheinlich gefragt, wir sind doch die Nationen. Und das ist genau die Botschaft. Petrus sagt, nein, das seid ihr nicht. Ihr gehört zu Christus. Ihr habt eine andere Heimat. Ihr seid heimatlos. Ihr seid verstreut. Und in der Fremde. Diese Welt ist nicht eure Heimat. Eure Heimat kommt. Das ist seine Botschaft. Es ist eine eingebrannte Grunderfahrung im kollektiven Bewusstsein von Israel und auch in Petrus. Bis zu uns. Auch unsere Welt atmet diese Erfahrung. Und sie beginnt auf der ersten Seite der Bibel, wenn die Bibel beschreibt, wie Gott die Welt schafft. Für was sind wir geschaffen? Für den Garten Eden. Für das Paradies. Für eine paradiesische 1:1 Beziehung mit Gott, unserem Herrn. In Harmonie und Vollkommenheit. Dafür sind wir geschaffen. Aber die Bibel erzählt dann weiter, dass diese Beziehung haben wir verloren, weil wir ohne Gott leben wollten, weil wir uns abgewendet haben von ihm. Und das ist eine Grunderfahrung der ganzen Welt bis heute, auch du und ich, wir leben so. abgewendet von Gott. Und zwar egal, wie lieb wir ihn haben und wie sehr wir glauben. Das zeigt sich in so vielen Entscheidungen unseres Lebens. So. Nicht nur, wenn wir mit Söhnen Mathe lernen. So. Wir leben nicht so, wie das gedacht ist. Und deswegen erzählt die Bibel dann, wie wir aus dieser Heimat rausgekommen sind, rausgegeben wurden in diese Welt, die nicht unsere Heimat war. Und dann beruft Gott Abraham, ja, und seine Familie zu seinem Volk. Und er gibt ihnen sogar einen Ort. Er gibt sie in eine neue Region, eine neue Heimat, wo sie leben sollen. Und dann kommt eine Hungersnot. Und sie reisen dann, das ist die Geschichte von Josef, sie reisen dann nach Ägypten, seine Brüder. Er wird ja vorher verkauft. Gott schreibt auf krummen Linien manchmal seine Geschichte. Er holt seine Familie nach Ägypten. Und es geht ihnen gut in Ägypten. Damit beginnt die Geschichte in Ägypten. Sie werden versorgt. Es geht ihnen richtig gut. Und sie blühen auf. Sie vermehren sich so weit, bis irgendwann einer der Pharaonen, die Josef nicht mehr kannten, sagt, das wird mir hier zu bunt. Und er versklavt sie. Erst dann geht es ihnen schlecht. Und sie leben in Sklaverei. Und sie merken, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir haben uns in Ägypten eingerichtet, aber es ist nicht unsere Heimat. Und dann werden sie rausgeführt. Gott beruft Mose, der sie in die Freiheit führt. Und wo landen sie? In der Wüste. Das ist nicht die Heimat. Das ist keine Heimat. Aber dann kommen sie in das gelobte Land und sie ziehen ein. Und sie haben eine neue Heimat, das Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie wenden sich wieder von Gott ab. Immer und immer wieder. So. Und das Reich, es zerbricht in das Nordreich und das Südreich. Und die Propheten sagen immer wieder, kehrt um zu Gott. Und sie wollen nicht. Und die Assyrer kommen, ein Weltreich. Und sie erobern das Nordreich und machen es dem Erdboden gleich und führen die Israeliten in die Verbannung. Lernen sie daraus? Nein. 100 Jahre später kommt das nächste Weltreich, die Babylonier. Und die Propheten sagen, lernt aus der Geschichte. Lernen sie daraus? Nein. Sie bleiben ohne Gott. Und die Babylonier kommen und machen alles dem Erdboden gleich. Das Südreich, Jerusalem zerstört bis auf die Grundmauer vom Tempel, ist nichts mehr übrig. Nur noch Trümmer und Schutt. Und sie leben in der Verbannung, im Exil, in dieser Situation. Da fangen sie an nachzudenken und sie begreifen, dass sie immer im Exil sind. Dass sie Heimatlose und Fremdlinge sind. Und es drückt sich in ihrer ganzen Geschichte aus. Und selbst als die Babylonier besiegt werden und sie zurückkommen nach Israel, und die Verschleppten wieder nach Hause kommen, Esra und Nehemia berichten uns davon. Und dann lesen wir das in Esra 3, dass sie als erstes, was sie machen, sie vergessen es dann weiterzumachen, aber das erste, was sie machen, ist den Grundstein zu legen des Tempels. Weil sie sagen, wir sind wieder zu Hause und wir bauen Gottes Haus, sein Tempel wieder auf. Und dann bauen sie den Tempel auf und was machen sie? Als der Grundstein gelegt wird, jubelt das Volk. Sie loben Gott und sie feiern so laut, beschreibt Esra in Esra 3, Vers 12, dass man nicht hört, was einige wenige alte Männer machen. Esra erinnert daran, dass in den Trümmern des Tempels ein paar alte Männer sitzen, die sich erinnern. Und die sagen, und sie weinen, weil sie wissen, das ist nicht unsere Heimat. Unsere wahre Heimat. Wir kommen nach Hause und bleiben Fremde. Diese Tränen weinen sie. Aber sie werden in Israel nicht gehört, weil sie so damit beschäftigt sind, den Wiederaufbau und die Welt und ihre Werke zu feiern. Und kurz danach kommen die Römer, erobern Israel und wieder sind sie unterdrückt und in Fremde in ihrem eigenen Zuhause. Und in diese Situation hinein kommt Jesus und er sagt, das Problem ist nicht eure äußere Bedrückung. Das Problem sind nicht die äußeren Bedrücker, die äußeren Feinde. Euer Problem, unser aller Problem, ist unsere innere Fremdheit. Unsere innere Entfremdung von Gott, unsere Entfremdung voneinander, unsere Entfremdung von der Welt und unsere Entfremdung von uns selbst. Und davon müssen wir gerettet werden, von unserer Abwendung von Gott. Dass wir ohne ihn leben, das ist Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und die ganze Zerbrochenheit der Welt kommt daher. Und deswegen muss die ganze Schöpfung und die ganze Welt wiederhergestellt und gerettet werden. Denn unsere wahre Heimat ist nicht im Jenseits. Das ist nicht die Hoffnung der Bibel. Im Jenseits. Sondern die Bibel sagt, unsere Hoffnung ist, dass Gott einmal kommt und diese Erde wiederherstellt. Alles neu macht. Und diese Erde wieder so herstellt, wie sie ursprünglich gedacht ist. Dazu wird der König kommen. Und das ist auch das Thema des Predigttextes. Und vielleicht ist das auch irritierend. Wir haben es heute mit Irritationen, dass der Predigttext eher am Ende der Predigt kommt. Mir war es wichtig, euch nochmal zu erinnern, in welche Situation spricht er rein. Und auch Jeremia. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf. Jeremia 23, Vers 5 bis 8, das ist der Predigttext. Auch Jeremia spricht hinein in diese Situation. Er kündigt das Exil an, aber er kündigt den Zerbruch genauso an, wie die Hoffnung, die kommt. Und deswegen schreibt er in Jeremia 23, Vers 5, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Merkt ihr, was Gott uns verheißt, was er uns zuspricht? Er sagt, der König kommt, der Messias kommt, der Retter. Er wird kommen und er wird sein Reich bauen und er wird herrschen. In Gerechtigkeit. Und er wird seine Gerechtigkeit durchsetzen auf der ganzen Welt. Und sein Name, erinnert ihr euch noch an seinen Namen? Der Herr, unsere Gerechtigkeit? Wenn ihr das lest, merkt ihr, hier ist Herr auf einmal groß geschrieben. Alle Buchstaben sind groß. Groß H, großes E, großes R, großes R. Herr. Immer wenn ihr das findet in der Bibel, dann dürft ihr eins wissen, da steht nicht Herr. Da steht der Name Gottes, Yahweh, J-H-W-H im Hebräischen. Und weil Israel damals den Namen Gottes nicht ausgesprochen hat und sie eine Konsonantensprache hatten, sieht übrigens so ähnlich aus wie die Matrix, wenn man sie sich anguckt, ist egal. Diese Konsonanten, die Vokale hat man durch Punkte um die Konsonanten ersetzt. Und dann wusste man, wie man es auszusprechen hat. Aber die Israeliten, die konnten ihre Sprache gut genug, die brauchten die Punkte nicht. So. Aber irgendwann haben sie Folgendes gemacht, sie haben dann, um den Namen Yahweh, weil sie ihn nicht aussprechen konnten, wollten, aus Ehrfurcht, haben sie die Punkte gesetzt von Adonai, Herr. Und immer wenn sie den Text gelesen haben und da haben sie das Tetragramm, die vier Buchstaben, so nennt man das, gelesen, haben sie gesagt, Herr, der Herr, aus Respekt gegenüber dem Namen Gottes. Aber es ist nicht Herr. Hier steht, der Name dieses Königs wird sein Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Dieser König trägt den Namen Gottes. Was Gott hier sagt, ist, ich werde kommen. Gott kommt. Unser Gott wird kommen und uns zu retten, zu versammeln und in unsere wahre Heimat zu bringen. Und Jesus, der hat genau das getan und er wird genau das tun. Das ist das, was wir dann weiterlesen. Jesus ist gekommen und er hat uns gerettet. Alle Schuld, alle Sünde, alle Entfremdung, allen Zerbruch, alles hat er auf sich genommen und ist am Kreuz für uns gestorben, um den Weg frei zu machen, damit wir frei davon werden und damit wir ein befreites Leben leben können, so wie es gedacht ist ursprünglich, um frei zu werden für ein Leben mit Gott. Und Jesus, der hat es schon gemacht. Er hat begonnen, alles neu zu machen. Uns, dich neu zu machen. Es hat begonnen. Und wir können es schon erleben. In Jesu Worten in dem, was er sagt, in seinen Reden, in seinem Handeln, an den Menschen, mit denen er gelebt hat, aber auch gegenüber Gott. Er hat uns ein Vorbild gegeben, was Leben heißt, in Beziehung mit Gott und in Beziehung miteinander. Und wo wir mit ihm leben, unter der Herrschaft von König Jesus, da beginnt schon der Himmel. Er ist noch nicht vollendet und da, aber ein Vorgeschmack kommt hinein in unser Leben. Denn der Himmel ist nicht das Jenseits, sondern das Königreich Gottes, was kommt und sich durchsetzt, wenn er kommt und alles neu macht. Darum ging es letzte Woche, an Ewigkeitssonntag. Jesus wird kommen und er vollendet, was er begonnen hat. Er wird die Welt erneuern. Er wird die Verstreuten und Heimatlosen sammeln und uns in unsere wahre Heimat bringen. Der König kommt und er zerstört die Matrix, in der wir leben. In dieser Hoffnung zu leben, bedeutet im Advent zu leben. Advent zu leben, ein Leben im Advent zu führen, bedeutet sich danach zu sehnen, dass Jesus wiederkommt, dass er alles neu macht und sein Reich, seine Herrschaft aufrichtet. Und es bedeutet auch, jetzt schon so zu leben, wie er es uns gezeigt hat. Schon jetzt unter der Herrschaft von König Jesus zu leben in allen Bereichen unseres Lebens, weil wir wissen, Jesus, unser König, kommt und mit ihm sein Reich. Und darum dürfen wir heute schon so leben, als wäre es schon da. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir uns danach sehnen. Weil wir uns danach sehnen. Bist du zufrieden mit dieser Welt? Bist du zufrieden mit den Umständen dieser Welt? Mit deinem Leben? Mit dir? Oder kennst du auch dieses Gefühl, dass es stimmt, wir leben im Exil. Wir sind Heimatlose, Vertriebene, gefangen in der Matrix. Und wir leiden daran. Die ganze Welt leidet daran. Und wir warten und wir sehnen uns nach dem Tag, wo wir endlich zu Hause sind, wo der König kommt, wo Jesus kommt und alles neu macht. Und auch wenn die Welt manche Errungenschaft und manchen technologischen Fortschritt feiert, so sitzen wir in den Trümmern des Tempels und weinen wie die Alten bei Esra, weil wir wissen, dass unsere wahre Heimat erst kommt. Und darum leben wir schon heute so, als wäre sie schon da. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir uns danach sehnen. Weil wir nicht mehr so leben wollen, wie wir es jetzt tun, in dem Zerbruch dieser Welt. Weil ich nicht so bleiben will, wie ich bin. Sondern wir sehnen uns danach, dass Jesus kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen frohen Advent. Für heute, morgen, die nächsten 4 Wochen und für jeden Tag, bis Jesus endlich wiederkommt. Amen.